Statt zu fragen, welches Wort folgt einem Begriff mit einer statistisch höchsten Wahrscheinlichkeit, wie das beispielsweise bei ChatGPT passiert, wurde Delphi-2M darauf trainiert, nicht nur die nächste mit der statistisch höchsten Wahrscheinlichkeit auftretende Krankheit zu benennen, sondern diese auch auf einer Zeitachse zu positionieren.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.
Herzlich willkommen zu PZ nachgefragt. Mein Name ist Manfred Schubert-Zillerwitz. Ich bin Professor für pharmazeutische Chemie an der Frankfurter Goethe-Universität und Mitglied der Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung. Heute möchte ich mich zusammen mit Professor Theo Dingermann, Senior Editor bei der PZ, über ein Thema unterhalten, das ganz klar in die Zukunft gerichtet ist, das aber tatsächlich bereits jetzt, zumindest in Teilaspekten, die öffentliche Apotheken erreicht hat. Die Bundesregierung erwartet von den Apothekerinnen und Apothekern immer stärker, dass sie einen substanziellen Beitrag für die allgemeine Gesundheitsvorsorge leisten, damit die Menschen möglichst lange gesund bleiben. Als pharmazeutische Dienstleistungen sollen Gesundheitschecks angeboten werden, mit deren Hilfe Gesundheitsrisiken früh erkannt werden können. Konkret sollen etwa einfache diagnostische Tests, Point-of-Care-Diagnostik, in der Früherkennung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen eingesetzt werden können. Auch die Durchführung anderer patientennaher Schnelltests soll nach den Ankündigungen von Frau Bundesgesundheitsministerin Wagen in Apotheken ermöglicht werden. Diese präventiven Maßnahmen, so begrüßenswert sie sind, sind vom Konzept her nicht wirklich neu und wären für uns auch kein Grund für einen Podcast. Wir greifen dieses Thema jedoch auf, weil es aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse gibt, die dem Thema Primärprävention, Früherkennung, also die Vermeidung von Krankheiten, zu einer völlig neuen Bedeutung verhelfen. Aber zunächst einmal möchte ich meinen Kollegen Professor Theo Dingermann ganz herzlich begrüßen, der wieder einmal ein spannendes Thema vorgeschlagen hat. Hallo Theo.
Hallo Manfred.
Theo, erklär uns doch bitte zu Beginn dieser Podcast-Folge, wie du auf dieses Thema aufmerksam wurdest.
Nun, da muss ich sagen, dass die Idee gar nicht von mir stammt. Ich verfolge seit Jahren über verschiedene Kanäle hinweg ziemlich detailliert die Arbeiten des amerikanischen Kardiologen Professor Eric Topol. Tatsächlich ist er einer meiner wissenschaftlichen Heroes, der extrem ausgewiesen ist. Immerhin wurde ihm die Leitung des auf personalisierte Medizin spezialisierten Instituts, dem Scripps Translational Science Institute, übertragen, wo er bahnbrechend forscht. Ganz aktuell hat er ein Buch mit dem Titel Super Agers veröffentlicht, das jedem zu empfehlen ist, der sich evidenzbasiert über gesundes Altern informieren möchte. Dieser Eric Topol bespricht in einem jüngsten Beitrag eine bahnbrechende, aus Deutschland stammende Publikation, die tatsächlich als eine neue Basis für Primärprävention angesehen werden kann.
Bevor wir auf diesen innovativen, möglicherweise sogar revolutionären Ansatz in der Primärprävention eingehen, habe ich gleich mehrere Fragen. Zunächst sollten wir einmal definieren, welche verschiedenen Formen von Prävention es gibt.
Nun, die Begriffe Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention, das sind die wichtigsten Begriffe in diesem Kontext, wurden erstmals Ende der 1940er Jahre von Livell und Clark von den Schools of Public Health der Harvard Universität und der Columbia Universität eingeführt. Als Pioniere des damaligen Denkens im Bereich der öffentlichen Gesundheit beschrieben Livell und Clark die Prinzipien der Prävention im Kontext von der Triade aus Wirt, Erreger und Umwelt, die gemeinhin als epidemiologisches Dreiecksmodell der Krankheitsursachen bezeichnet werden. Sie führten die Begriffe Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention ein. Danach zielt Primärprävention darauf ab, eine Krankheit oder einen Zustand im präpathologischen Stadium zu verhindern. Zielpersonen für diese Maßnahmen sind noch gesunde und die Maßnahmen zielen darauf ab, dass diese auch gesund bleiben. Zu den Strategien der Primärprävention gehören Gesundheitsaufklärungs- und Gesundheitsförderungsprogramme, die einen gesünderen Lebensstil definieren, sowie Umweltgesundheitsprogramme, die die Umweltqualität verbessern sollen. Die Sekundärprävention konzentriert sich auf Personen, die bereits unter Gesundheitsproblemen oder Krankheiten leiden und bei denen das Risiko besteht, dass weitere Komplikationen auftreten oder dass ihr Zustand sich verschlechtern könnte. Die Bedeutung der Sekundärprävention liegt vor allem in der Reduktion der Auswirkungen von Krankheiten, der Vermeidung von Komplikationen und der Verbesserung der Lebensqualität der betroffenen Patienten. Die Maßnahmen beinhalten sofortige Interventionen, um so den Schweregrad der Krankheit zu verringern und dem Patienten die Rückkehr zum Normalzustand zu ermöglichen. Schließlich Tertiärprävention kommt zum Tragen, wenn ein Defekt oder eine Behinderung dauerhaft oder irreversibel ist. Dabei geht es darum, die Auswirkungen einer langfristigen Erkrankung oder Behinderung durch Maßnahmen zur Vorbeugung von Komplikationen und Verschlechterungen zu minimieren. Strategien der tertiären Prävention umfassen sowohl therapeutische als auch rehabilitative Maßnahmen.
Ja, vielen Dank, Theo, für diese Erläuterungen. Maßnahmen zur Sekundär- und Tertiärprävention fallen mir sofort ein. So fallen unter die Maßnahmen der Sekundärprävention ja bekanntlich alle Verfahren der Krankheitsfrüherkennung, darunter Vorsorgeuntersuchungen wie Neugeborenen-Screenings, Krebsfrüherkennung, aber auch die Blutdruckmessungen und natürlich auch die Blutzucker-Screenings, die gemacht werden, nicht zuletzt auch in der Apotheke. Zu den Maßnahmen der Tertiärprävention, die ergriffen werden, nachdem sich eine Krankheit bereits manifestiert hat, fallen mir beispielsweise Patientenschulungen ebenso wie die vielen medikamentösen Interventionen ein. Beispielsweise gilt der Einsatz von Antikoagulantien bei Vorhofflimmern als Standardmaßnahme der Tertiärprävention, da Antikoagulantien dazu dienen, Komplikationen wie Schlaganfälle oder thromboembolische Ereignisse zu verhindern. Also die Folgen einer bereits bestehenden Erkrankung, Vorhofflimmern, zu vermeiden. Auch Maßnahmen nach einem Herzinfarkt, die das Krankheitsgeschehen stabilisieren und die Folgen bzw. Behinderungen der bereits eingetretenen Erkrankung, darunter Remodeling, Herzinsuffizienz, Rhythmusstörungen und so weiter, begrenzen sollen, gehören zu Maßnahmen der Tertiärprävention. Man könnte hier auch den Einsatz der ACE-Hämmer oder AT1-Blocker als Remodeling-Bremse, Beta-Blocker, Mineralokortikoid-Antagonisten oder neuerdings auch den Einsatz der SGLT2-Inhibitoren bei Herzinsuffizienz mit reduzierter linksventrikulärer Ejektionsfraktion nennen und natürlich etliche weitere. Aber hilf mir, Theo, einmal, welche Maßnahmen gibt es denn im Bereich der Primärprävention? Ganz spontan fallen mir ein Maßnahmen wie Gewichtsreduktion oder gesunde Ernährung, Sport, wir sind ja beide auch Läufer, und natürlich auch ausreichend Schlaf, den hast du meistens nicht. Aber was gibt es da noch?
Nun, da sind natürlich als erstes die Impfungen zu nennen, die du ja auch schon in deiner Anmoderation erwähnt hast. Die zu den wichtigsten und effektivsten medizinischen Interventionen gehören, obwohl sie oder gerade weil sie bei Gesunden eingesetzt werden. Zu nennen sind aber auch der Einsatz von Statinen bei hohen, aber noch nicht pathologischen LDL-Cholesterinwerten zur Senkung eines ersten Herzinfarkts oder Schlaganfallereignisses oder der Einsatz von Antihypertensiva bei einer Hypertonie zur Vermeidung erster kardiovaskulärer Ereignisse durch Blutdruckkontrolle. Und vielleicht auch der Einsatz von Metformin bei Prädiabetes, besonders bei adipösen Menschen unter 60 Jahren mit einer Gestationsdiabetes-Anamnese. Und natürlich aktuell auch ein Gewichtsmanagement mit Hilfe von GLP-1-Rezeptoragonisten, um eine ganze Palette von Krankheitsrisiken zu reduzieren.
Theo, das ist zweifelsfrei eine beachtliche Liste, die du da präsentierst. Dennoch bleibt festzuhalten, dass unser Gesundheitswesen derzeit nahezu ausschließlich auf die Behandlung von Krankheiten konzentriert ist, was vielfach natürlich auch gut gelingt. Bei etlichen Erkrankungen sind die Erfolge aber eigentlich nur sehr begrenzt. Ich denke da beispielsweise an onkologische Erkrankungen, an neurodegenerative Erkrankungen, also Alzheimer oder Morbus Parkinson. Primärprävention würde hingegen nicht zuletzt erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen, da sie, falls erfolgreich, die aus den Rudern laufenden Kosten für die Behandlung von Krankheiten senken würden. Die Frage ist natürlich, wie soll das gehen? Wir können uns doch nicht vor allen möglichen Eventualitäten schützen, die vielleicht für den Einzelnen gar nicht relevant sind. Je länger ich darüber nachdenke, desto klarer wird mir, dass ein tatsächlich realistisches Primärpräventionskonzept nur dann funktionieren kann, wenn wir die Chancen einer relevanzbasierten Priorisierung nutzen. Geht die Publikation, von der du vorhin sprachst, in diese Richtung?
Ja, ganz genau. Tatsächlich ist das Hauptproblem, dass wir bisher nicht in der Lage waren, individuelle Risiken zu definieren. Und genau hier setzt die neue Studie an.
Bitte dann erläuter uns doch einmal die Inhalte dieser Studie.
Die Publikation trägt den Titel Learning the Natural History of Human Disease with Generative Transformers. Sie wurde im Wissenschaftsjournal Nature publiziert und erarbeitet wurde das Paper vor allem im DKFZ und im EMBL in Heidelberg. Die Autoren beschreiben Delphi 2M, ein generatives, vortrainiertes Transformer-Modell, das entwickelt wurde, um über einen riesigen Blumenstrauß von mehr als 1000 Krankheiten hinweg Krankheitsverläufe, Begleiterkrankungen und mögliche zukünftige Gesundheitsereignisse auf der Grundlage der Krankheitsgeschichte einer einzelnen Person vorherzusagen.
Moment, Theo. Du sagst, dass Risiken für mehr als 1000 Krankheiten für einen Menschen vorhergesagt werden können? Das betrifft ja dann fast jede Krankheit. Wie soll das funktionieren?
Nun, das Delphi 2M-Programm wurde durch Modifizierung von einer üblichen GTP-Architektur entwickelt, wie sie heute bereits fast jeder beispielsweise in Form von ChatGPT verwendet. Allerdings wurde das Modell dahingehend abgewandelt, dass es den Komplexitäten medizinischer Daten gerecht werden kann. Statt zu fragen, welches Wort folgt einem Begriff mit einer statistisch höchsten Wahrscheinlichkeit, wie das beispielsweise bei ChatGPT passiert, wurde Delphi 2M darauf trainiert, nicht nur die nächste mit der statistisch höchsten Wahrscheinlichkeit auftretende Krankheit zu benennen, sondern diese auch auf einer Zeitachse zu positionieren. Konkret wurde das System so trainiert, dass es auf Basis einer zur Verfügung gestellten Krankheitsgeschichte, also sagen wir mal meiner Krankheitsgeschichte, den weiteren Verlauf und die Wechselwirkungen verschiedener Krankheiten im Zeitverlauf verstehen und vorhersagen kann. Wie das genau gemacht wird, ist komplexe KI-Technologie, die man als Anwender nicht im Detail verstehen muss und die viele, auch ich, nicht verstehen können, weil beispielsweise das mathematische Verständnis fehlt. Wichtiger ist, was am Ende dahinter steckt. So ist es letztlich mit Hilfe der von den Autoren gewählten Transformer-Architektur möglich, die sequentielle, zeitabhängige, kompetitive Natur menschlicher Krankheitsverläufe mit modernen KI-Modellen zu modellieren, und zwar generativ, also mit der Fähigkeit, realistische Zukunftsszenarien zu simulieren.
Theo, das musst du noch ein bisschen konkreter erläutern, damit ich aber auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut folgen können.
Nun, das Delphi 2M-Modell ist als generatives Modell darauf ausgelegt, neue, plausible Daten zu erzeugen, die der Verteilung der Daten in dem Trainingsset entsprechen. Das bedeutet, dass das System anhand der Trainingsdaten nicht nur lernt, welche Krankheit als nächstes auf der Lebenszeitachse eines Menschen wahrscheinlich ist, sondern auch, wann die Krankheit eintreten könnte. Es kann vollständige synthetische Krankheitsverläufe, sogenannte Health Trajectories generieren, beginnend mit einer individuellen Vorgeschichte, zum Beispiel Alter, Geschlecht, bisherige Diagnosen, alles, was so beispielsweise in der EPA steht, probt das Modell iterativ das nächste Ereignis, Diagnose oder kein Ereignis, je nachdem, und dessen Zeitpunkt und wiederholt dies, um einen mehrjährigen simulierten Verlauf zu erzeugen. Die Autoren entwickelten ihr Modell gezielt für die Verarbeitung zeitlich strukturierter Gesundheitsdaten und trainierten es dann auf einer umfangreichen Kohorte von über 400.000 Teilnehmern in der UK Biobank. Das ist eine riesige Datenbank, wo die Krankheitsgeschichten vieler Britinnen und Briten gespeichert sind und die eben für die Wissenschaft auch zugänglich sind. Um die Genauigkeit der Verallgemeinerbarkeit des Modells sicherzustellen, wurde dann Delphi 2M anhand externer Daten von 1,9 Millionen Dänen, also ebenfalls eine Datenbank aus Dänemark, validiert.
Okay, Theo, aber was ist dann das konkrete Ergebnis einer solchen Analyse mit dem Delphi 2M-Modell?
Mit dem Delphi 2M-Modell lässt sich mit beeindruckender Vorhersagegenauigkeit für einen einzelnen Menschen relevante, in der Zukunft liegende Krankheitsgeschichten erstellen. Wobei auf über 1000 Krankheiten basierend auf ICD-10-Kodierungen gleichzeitig zugegriffen werden kann. Konkret erhält man ein Ergebnis, das vorhersagt, wann welche Krankheit aus einer Gruppe von über 1000 Krankheiten für einen bestimmten Patienten auftreten wird.
Ich meine, das ist ja kaum zu glauben. Kann man denn etwas über die Zuverlässigkeit dieser Vorhersagen sagen?
Nun, in internen Validierungssets erreichte das Modell einen sogenannten durchschnittlichen alters- und geschlechtsstratifizierten AUC-Wert von 0,76 für die Vorhersage des nächsten Diagnoseereignisses, schreiben die Autoren. AUC steht dabei für Area Under the Receiver Operating Characteristics Curve. Der AUC-Wert, der zwischen 1 und 0,5 liegen kann, ist ein Maß für die Leistungsfähigkeit des Modells. Ein AUC-Wert von 1 steht für eine perfekte Vorhersage, während ein AUC-Wert von 0,5 bedeutet, dass das Modell nicht besser als zufälliges Raten ist. Somit ist ein AUC-Wert von 0,76, so wie er von den Autoren ermittelt wurde, offensichtlich natürlich nicht perfekt, aber trotzdem ziemlich gut.
Lass mich das noch einmal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast. Durch die generative Natur von Delphi 2 ist es möglich, aussagekräftige Schätzungen der potenziellen Krankheitslast für bis zu 20 Jahre zu machen, im Voraus. Wenn das stimmt, würde das ja enorm wertvolle Erkenntnisse für eine langfristige Gesundheitsplanung einschließlich Prävention liefern.
Ganz genau. Und damit schließt sich der Kreis zur anfangs angesprochenen Primärprävention. Denn mit diesem Wissen kann der Einzelne seine Bemühungen, gesund zu bleiben, auf die jetzt bekannten oder wahrscheinlichen Risiken konzentrieren, die sich aus seiner vorhergesagten Krankheitsgeschichte ergeben. Wird beispielsweise durch Delphi 2M vorhergesagt, dass bei mir anhand meiner bereitgestellten Daten in 8 Jahren eine Fettleber diagnostiziert wird, kann ich versuchen, durch geeignete Maßnahmen dem vorzubeugen, um zu verhindern, dass diese Diagnose tatsächlich gestellt wird.
Lieber Theo, wir haben jetzt lange gesprochen. Lass uns für heute sozusagen einen ersten Schlussstrich ziehen. Ich jedenfalls glaube, muss das Ganze einmal verdauen. Denn offensichtlich zeigt sich hier eine Stärke der künstlichen Intelligenz, die ich, aber vielleicht viele andere auch, noch nicht so richtig am Schirm hatten. Hier scheint sich nicht nur der Kreis zur Primärprävention zu schließen, der eine riesige Bedeutung zukommen wird, wenn wir unser Gesundheitssystem stabil halten wollen, wenn derartige Tools tatsächlich verfügbar wären. Vielmehr schließt sich hier auch der Kreis zum gesunden Altern, der seriösen Variante eines Longevity-Ansatzes. Und schließlich schließt sich hier der Kreis zu einem neuen Selbstverständnis der Apothekerschaft, wie ich finde, ich denke du auch, die viel mehr Aufgaben im Gesundheitsmanagement übernehmen werden und die längst nicht mehr nur die verordneten Maßnahmen eines Krankheitsmanagements exekutieren muss, das von den Ärzten verordnet wurde. Damit bedanke ich mich bei dir, Theo, für diesen spannenden Einblick in Delphi 2M, für eine interessante Diskussion und bei Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Bleiben Sie diesem Podcast gewogen. Ciao, Theo.
Ciao, Manfred.
PZ nachgefragt.
Der Podcast für das Apothekenteam.